im Namen Jesu Christi wollen wir unsere Nachmittagsstunde beginnen. Das Thema, das uns heute beschäftigt, die unbekannte Wunderwelt der Engel. Ich werde euch manches Neue, manches Erschreckende, manches Wunderbare sagen dürfen, aus Gottes Wort. Aber wohl auf keinem Gebiet herrscht so viel Unklarheit, so viel verkehrte, süße Mystik, als auf dem Gebiet der Engel. Es gibt Tausende und Zehntausende lebender Menschen, die Engel gesehen haben und mit ihnen Erlebnisse machten, die meisten gläubige Menschen. Ich werde nur das sagen, was die Schrift sagt, aber das sehr klar und deutlich sagen dürfen. Das ist unsere heutige letzte Abschlussversammlung und ich will jetzt schon aufmerksam machen, dass am 21. und 22. Oktober, da ist also schon Herbst, unsere nächste Konferenz stattfindet. Bitte merken Sie sich, 21. und 22. Oktober. Und nun wollen wir beten. O Gott und Vater, wir danken dir, dass du in wunderbarer Weise deine Schöpfung ins Dasein gerufen hast, sie regierst und erhältst, sie rettest, richtest und verwandest nach deinen Zusagen, nach deinem heiligen Wort, nach deinen göttlichen Aussprüchen. Lass uns auch in dieser Stunde einen Blick hineintun in den reichen Vollumfang deines Evangeliums. Lass uns Menschen werden, auch durch diese Stunde, voll von dir und leer von allem anderen, was dich nicht meint und du nicht bist. Segne uns jetzt. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hierher gekommen ist, trotz des schönen Wetters zum Ausflüge machen, spazieren gehen, hierher gekommen ist unter dein lebendiges Wort. Erweise dich als der Gegenwärtige mit allem Reichtum deiner Gnade und Güte, deines Friedens und deiner Herrlichkeit. Sprich du zu uns, wir warten auf dich. Amen. Ehe ich beginne, noch ein rein äußerliches Wort. Ich hörte eben, dass etliche gestern Nachmittag nicht alles verstanden haben, weil ich etwas zu leise gesprochen habe. Ich kann auch lauter sprechen, aber man darf das Evangelium nicht brüllen und schreien. Soll ich aber nicht verstanden werden, weil ich vielleicht zu rasch oder zu wenig artikuliert rede, dann bitte ich, dass ihr einfach, besonders die hinten und in der Mitte sitzen, den Arm hochhebt. Dann weiß ich, ich soll langsamer, lauter und deutlicher reden und werde das tun. Also bitte hebt einfach die Hand und ich weiß Bescheid. Und nun, meine Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Ersehnten und Geliebten unseres Gottes und Vaters, ich möchte euch von diesem Thema, wenn es soweit es möglich ist, in einer Stunde ein paar klare Linien zeigen über die Wunderwelt der Engel. Der Begriff, den man sich macht, der ist meistens zu weich und zu süß und umfasst nicht die ganze Größe und Gewalt und Tragik der Lichts- und Finsternisengel. Und damit habe ich schon eine Aussage gemacht. Es gibt nicht nur Lichtsengel, die Strahlen der Kraft. Wir lesen von einem, der in einer Nacht unter Sanherib 183.000 Soldaten erschlug. Ein einziger Engel, in einer Nacht. Wir machen uns gar keinen Begriff. Und wir wollen versuchen zu verstehen, wie wir von guten und bösen Mächten wunderbar und bedrohlich umgeben sind. In unserem Glaubenskampf, denn wir kämpfen das nahe Ziel der Wiederkunft Jesu Christi strahlend und bewusst und glückselig zu erwarten und zu erreichen. Das ist ja der eigentliche Sinn jeder Verkündigung, jeder frohen Botschaft. Ich will zunächst einmal etwas von dem Wesen der Engel sagen, will dann etwas Zeichen von dem Christus, der über alle Engel erhöht ist, der Christus, dessen Haupt der Herr Jesus und dessen Körper, der männliche Teil, die Auswahl aus den Nationen ist, wir, und der weibliche Teil, die weibliche Hälfte, eine Auswahl aus Israel ist. Da ist weder Mann noch Weib, sondern einer. Da ist der Christus das, was der Adam bei seiner Erschaffung war, männlich-weiblich. Das ist ein tiefes, wunderbares, kaum bekanntes Geheimnis, das uns viel Licht und Klarheit gibt. Ich werde das auch noch streifen. Ich will aber zunächst, wenn ich von den Engeln rede, etwas über ihre Erschaffung sagen. Die Engelwelt ist viel älter als die Menschenwelt. Darum fragt Gott hier in Kapitel 38, Vers 4 bis 7 folgendes. Hiob hat ja eine Anzahl Fragen an Gott gestellt, Zweifel und Kämpfe gehabt. Und nun ergreift Gott das Wort und stellt 19 Fragen. Und eine dieser 19 Fragen lautet, wo warst du, als ich die Erde gründete? Tue es gut, wenn du Einsicht besitzest. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es weißt? Wer hat über sie die Messschnur gezogen? Diese beiden Dinge, Messschnur und Senkblei, spielen eine große Rolle im Heilsplan Gottes. Das Senkblei, die Gemeinde des Leibes des Christus. Die Messschnur, Israel für die Nationen und die ganze Erde. Und diese beiden, Senkblei und Messschnur, man könnte auch sagen, Hebopfer, das gehoben und niedergehalten wurde und wieder gehoben, Hebopfer und Webopfer, das wurde hin und her gewebt. Auch diese beiden Linien ergeben das Kreuz. Ein Mysterium wunderbarer Art. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Und wer hat die Maße bestimmt? Wer hat die Messschnur gezogen? In was wurde ihre Grundfesten eingesenkt? Wer hat den Eckstein gelegt? Als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes, Bnei Elohim, steht da im Urtext, das sind die Engel gemeint, und alle Söhne Gottes jauchzten. Es gab eine Zeit, da gab es Licht, Lichts und Finsternis, Engel. Da gab es nur Lichtsengel. Die waren eher da, das war der ältere Bruder der Menschheit. Der ältere. Aber weil die Letzten die Ersten sein werden. Und die Ersten die Letzten sein werden. Nach Gottes unausdenkbarem Vorsatz und Ratschluss. Und deshalb werden wir, die Gemeinde, wie wir nachher sehen werden, erhöht sein über alle Engel und Geistermächte des Lichtes und der Finsternis durch den Sieg Christi an seinem Kreuz und in seiner Auferstehung. Wir lesen also in diesem wunderbaren Wort zwei Dinge, die ich hier nennen muss. Die Morgensterne jubelten miteinander. Morgensterne sind Engelfürsten. Keine gewöhnlichen Engel, Engelfürsten. Und der schönste und strahlendste Morgenstern, das vollkommenste, geschaffene Geschöpf, das war Luzifer, der Lichtsträger, der zum Satan wurde. Auf dieses gewaltige Gebiet kann ich jetzt unmöglich eingehen. Da brauchte ich eine Woche. Aber ich sage nur so viel, damals haben die Morgensterne miteinander gejubelt. Heute sind die Engelfürsten entzweit. Michael und seine Engel, kämpfen gegen Satan und seine Engel, die Dämonen geworden sind. Warum, wozu, wodurch ist unmöglich, auch jetzt nur zu berühren. Nur so viel, es geht ein gewaltiger Riss durch die gesamte Engel- und Geisterwelt, die sich gespalten hat in Lichtsengel, die Gott treu geblieben sind. Das sind 2/3 aller Engelwelten. Und 1/3 ist gefallen, in Feindschaft, in Hass, in Bosheit geraten. Das ist 1/3. Die sind übereinander gelagert. Die Sphäre, in der wir jetzt leben, die heißt sowohl in der Wissenschaft, als auch, was uns wichtiger ist, in der Schrift. Denn die sogenannte Wissenschaft weiß ein wenig, aber nur ein wenig. Aber die Schrift weiß alles, ist ein Buch von ungeheuer größerer Fülle und Herrlichkeit und Klarheit und Prägnanz als alles das, was die sogenannte Wissenschaft lehrt, die ja alle 5 Jahre, spätestens alle 50 Jahre, das Gegenteil von dem behauptet, was sie vorher als Axiom, das heißt als feststehende, unantastbare Tatsache verkündigt hat. Meine Freunde, 2:1. Die jetzige Sphäre hier unten, soweit die Luft, auch die allerverdünnteste Luft geht, ziemlich hoch, das ist die Atmosphäre. Und dann kommt über der Atmosphäre, die heute der Sitz der Finsternis ist, die Atmosphäre. Deshalb heißt Satan in Epheser 2, Vers 2, der Fürst der Gewalt, der Luft. Die Finsternismächte sind alles Mächte der Gewalt, die Welt der Gewalt. Die hat ja beginnen zu rollen. Die Welle der Gewalt. Ob die von rechts kommt oder von links, spielt keine Rolle. Die Welle der Gewalt. Und diese Welle, die hat als König den Fürsten der Gewalt, der Atmosphäre, steht da im griechischen Urtext, der Luft. Der hat jetzt seinen Sitz in der Luft, nicht mehr am und beim Throne Gottes, wo er einmal war, vor seinem Fall, sondern in der Luft. Aber über der Atmosphäre ist die Stratosphäre, in der Wissenschaft so genannt, und auch im Wort Gottes, das sind die Strategen, das sind die Lichtshelden, das sind die 2/3 ungefallene Engel, die viel größere Fähigkeiten haben als die Gefallenen. Die haben ihre Weisheit verloren, die gefallenen Engel. Da kommen wir am Schluss dran. Und wir dürfen ihnen das, was sie verloren haben, wieder vermitteln und dürfen so sowohl die Finsternisgewalten, die gefallen sind, als auch die Lichtsgewalten, die das eigentliche Wesen Gottes noch nicht erkennen, sondern die ihr Angesicht verhüllen und rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Das ist eine Botschaft, die Heiligkeit Gottes. Aber wir wissen unendlich mehr. Wir dürfen dem ins Herz schauen, der uns so geliebt hat. Wir verkündigen die Gnade, die Barmherzigkeit, die Güte, die Liebe, die Treue, die Wonnen, die Seligkeiten, die Vollendung, die Doxa, die Glorie, die Kavod, wie es im Hebräischen heißt. Noch einmal, die Atmosphäre, das ist der Fürst der Gewalt der Luft, und die Stratosphäre sind die Strategen. Und dann gibt es noch mehr Sphären, wunderbare Sphären, Troposphäre, Ionosphäre und wie sie alle heißen. Von denen wollen wir nicht reden. Die haben miteinander gejubelt, die Morgensterne, die Engelfürsten, miteinander. Da gab es noch kein Gegeneinander, noch keine Spaltung, noch keinen Hass unter der Engel- und Geisterwelt. Und die Menschenwelt war noch gar nicht da. Und gejauchzt haben alle Söhne Gottes. Söhne Gottes, das sind die Engel. Söhne Gottes im Blick auf die Schöpfung sind die Engel. Und zwar sowohl die Lichts- als auch die Finsternisengel. Aber der Sohn Gottes, der erstgeborene Sohn Gottes unter allen Völkern, welcher ist das oder wer ist das? Jawohl, das ist Israel. Israel, du bist mein erstgeborener Sohn. Auf der Sphäre oder in dem Bereich der Nationen. Aber drittens, Söhne Gottes, im Blick auf Gott selbst, die von ihm gezeugt und aus ihm geboren sind. Denn Gott hat uns gezeugt. Deshalb ist er unser Vater. Und wir sind aus Gott geboren. Und darum ist er unsere Mutter. Denn ein Geschöpf, ist ein Mensch oder Tier, wird aus dem Mutterleib, nicht aus dem Vater geboren. Das sind Geheimnisse, die uns viele Dinge erklären, die uns sonst unverständlich sind in dem Wirrwarr des Weltgeschehens. Das war einmal so. Die Morgensterne jubelten und die Söhne Gottes, das war damals die Engelfeld, die jauchzten. Jauchzen und Jubel sind nach der Schrift gesteigerte Darstellungen der erhöhten Freude. Die Freude, denn das Evangelium, was wir verkündigen, heißt ja Evangelium, auf Deutsch Freudenbotschaft. Freude, Freude heißt die Feder in der ewigen Natur. Freude, Freude treibt die Räder in der großen Weltenuhr. Und Gott ist ein Gott der Freude. Und der Satan ist ein Gott der Freudlosigkeit, der Finsternis, des Wurms, der Verzweiflung, der Bosheit, des Ekels, der Lüge und des Gestankes. Ich weiß, was ich sage. Und Gott ist ein Gott des Wohlgeruchs. Ich nenne biblische Wahrheiten, die ich belegen könnte mit vielen Bibelstellen. Ich will nur versuchen, euch zu sagen, dass das Wesen der Engel Kraft, Tat und Gehorsam ist. Die Engel sind da, sind eingebaut in das wunderbare Weltgebäude für ihre Funktionen. Die haben andere Funktionen als die Menschen. Die Engel sind in ihrer äußeren Erscheinungsform viel stärker und gewaltiger. Der geringste Dämon, der geringste, der gefallene Engel, hat Fähigkeiten, über die wir staunen. Der ist der Träger aller Zaubereisünden, die stärker in uns infiltriert, das heißt hineingeleitet ist, als wir ahnen. Wenn ihr wüsstet, wie viele unter euch unter Zaubereisünden, die ihr oder eure Vorfahren bis ins dritte und vierte Glied getan habt, woran ihr also direkt keine Schuld habt, wovon ihr aber irgendwie angefasst, infiziert, vergiftet seid, leiden. Es gibt Sünden, die wird man nicht los aus eigener Kraft. Es sei denn, dass man gelöst wird, sich lösen lässt, oder auch, das kommt selten vor, sich selber lossagt. Wer sich alle absagt, sagt Jesus, kann nicht mein Jünger sein. Und zu dem Absagen gehören nicht nur die schweren Sexualsünden, ich sage die schweren Sexualsünden, sondern besonders auch die Zaubereisünden. Und da müssen wir reinen Tisch machen, dass wir sagen, oh Gott, zeige mir, wann war ich bei einer Wahrsagerin, bei einer Kartenlegerin, wann habe ich, und dann könnte man so eine Liste aufstellen. Und das haben hier sind Geschwister, die solche Listen haben und nach diesen Listen die Menschen befragen, die in ihrer Not und Hilflosigkeit und in ihrer Angst, die sich hier umbringen, kommen, um errettet und erlöst zu werden. Das sind Dinge. Zaubereisünden und schwere Sexualsünden kann man nicht durch ein Gebet, ich danke dir, lieber Heiland, dass du alles vergeben hast und auch für mich gestorben. Amen. Das ist ja ein frommes Gebet, das in manchen Fällen ausreicht, um gerettet zu werden. Aber nicht in allen. Und da ist das Eingreifen in das Hineinragen der Engel- und Geisterwelt von Bedeutung. Zweite Vorbemerkung. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Wunder, eines der Namen für Wunder ist Magie, Zauberei. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Ein Gott zum Beispiel, der spricht etwas und schon steht's da. Wie er spricht, so geschieht's. Wie er gebietet, so steht's da. Das ist der größte und herrlichste aller Magier. Ein Gott, der Wunder tut. Ein Gott, der das tut, was man Zauberei nennen könnte, der durch ein Wort, durch ein paar Schallwellen lässt er Welten werden. Das sagt die Schrift. Das ist die göttliche Magie, eine heilige Sache. Das haben wir alle viel zu wenig erfasst im Glauben und deshalb viel zu wenig erfahren in der Praxis. Ein Gott, der Wunder tut. Es gibt aber nicht nur eine Magie Gottes, denn alles, was Gott ist und was er tut, versucht der Mensch nachzuahmen. Und jetzt frage ich etwas und ihr werdet mir eine falsche Antwort geben. Gelingt ihm das der Menschen in manchen Fällen? Aha, ich sehe viele Kopfnicken, jawohl. Wer nennt ihr eine Priesterschaft eines großen Kulturvolkes, die das dieselben Gotteswunder taten, wie sie ein Moses taten und ein Aaron? Das ist Ägypten, jawohl. Die ägyptischen Zauberer, das waren jedenfalls 70, die Priesterkaste, die Abteilung der Zauberer. Die haben dasselbe Wunder getan wie Moses und Aaron. Die haben den Stab in den Boden geworfen und aus dem Stab hat eine Schlange. Und da sagten die, was ihr und euer Gott kann, das können wir auch. Da haben sie es getan und siehe da, Gott ließ das Wunder gelingen. Ein Teil des Gerichtes Gottes besteht darin, dass Gott den Menschen das gelingen lässt, was irgend sie ersinnen. Das wurde gesagt beim Turmbau zu Babel. Und zwar kam dieses Wort aus Gottes heutigen Mund. Von nun an, sagt Gott, wird ihnen alles gelingen, was sie ersinnen. Wenn zum Beispiel die Menschheit ersinnt und daran denkt, wir könnten eigentlich mal auf den Mond gehen, könnten dort spazieren gehen und könnten auf dem Mond sein, wie wir auf der Erde hier sind. Wenn man das ersinnt, hat das Gott gelingen lassen? Ja, das hat er gelingen lassen. Und wir werden in der Endzeit noch ganz andere Dinge erleben, wenn einmal die Sterne vom Himmel fallen und wenn der Kampf, der sich jetzt in der irdischen Sphäre der Messschnur abspielt, wenn der sich auf der Linie des Senkbleis hinabragend in den Himmel, hinabgeht in die tiefsten Tiefen. Meine lieben Brüder und Schwestern, rechnen wir damit, wir sind erst am Anfang der Wehen. Es wird nicht immer besser werden. Scheinbar vielleicht. Denn wenn die 7 fetten Jahre kommen, wie sie uns vorgebildet sind in Josef, für ganz Israel, da wird es auf Erden großartig sein. Ihr braucht nur in der Offenbarung zu lesen, die Schiffsladungen von Babylon, weil Babylon die Kaufmannsstadt für sämtliche Kaufleute der Erde wird, was die alles verfrachten und verschiffen. Lauter Luxusgüter, Gold, Silber, Edelsteine, lauter wertvolle Dinge. Keine Balken, keine Ziegelsteine, keine Kartoffeln und keine Grundnahrungsmittel, sondern lauter Leckerbissen und lauter Genussmittel. Das wird dann auf dem Höhepunkt, kurz vor dem Fall Babylons, die ganze Welt beherrschen. Und derzeit gehen wir eins entgegen. Denn ehe die 7 mageren Jahre kommen, das ist die Drangsalzeit für Israel, müssen die 7 fette Jahre kommen, weil in Josef die ganze Israel-Geschichte und Menschheitsgeschichte und Weltallgeschichte vorgeschattet ist, abgebildet, prophetisch. Meine Brüder und Schwestern, wenn uns für diese Zusammenhänge die Augen des Herzens aufgehen, staunen wir über dieses unbekannte Buch. So wie ich euch jetzt von der unbekannten Engelwelt so einiges sagen möchte. Das alles schöpfe ich ja aus diesem unbekannten Buch. Ich werde euch kein Wort sagen. Mir wäre es eine Sünde, etwas zu verkündigen, was nicht geschrieben steht. Was nicht geschrieben steht. Ich habe lange Zeit kleine Kreise von dienenden Brüdern gehabt, wie ich versammelte, sonntags morgens von 8 bis 12 und so weiter. Und wenn ich da etwas behauptete, und etwas ihnen sagte, was ihnen neu war, da riefen sie, Adolf, Schriftbeweis. Haben die recht gehabt? Die haben vollkommen recht gehabt. Sie haben das Recht dazu, den Schriftbeweis zu hören. Ein Schriftbeweis, glauben wir nichts. Den vielen Propheten, die da jetzt die Welt unsicher machen, von allen Seiten her. Gott ist der große heilige Magier. Das Können, das Eingreifen, das Leisten der Engel, das ist die weiße Magie. Und das Eingreifen der Dämonen, das ist die schwarze Magie. Die weiße Magie führt uns in die Gesetzlichkeit, in die Leistung, in den Eigenwillen. Und die schwarze Magie führt uns in die Gesetzlosigkeit, in das brutale Verderben und Sündigen bis unter das Tier. Das ist schwarze Magie. Schwarze Magie ist nicht so gefährlich. Die weiße Magie ist viel gefährlicher. Vieles, was wir in den christlichen Kirchen haben, das ist kein Evangelium, sondern weiße Magie. Das ist Engelsdienst. Das war schon zu den Zeiten des Apostels Paulus so. Und deshalb sagt Paulus, und wenn ein Engel von ihnen käme, kein Teufel aus der Hölle, kein Dämon von unten, ein Engel vom Himmel käme und euch etwas verkündigte, außer dem, was ich euch verkündigt habe, der sei hinweggeschleudert oder verflucht. Das könnt ihr alles nachlesen in der Schrift, was ich sage. Und deshalb ist vieles, was Religiosität ist, wo die Religion nicht die Verbindung von Gott mit uns, sondern von uns mit Gott ist, durch eigene Leistung, durch Spiritismus, durch Aberglaube, durch die mancherlei Dinge, mit denen dann die Krankheiten alle zusammenhängen. All dieses große Gebiet ist ein erschütterndes Gebiet, worüber gar keine Klarheit herrscht, worüber aber die Schrift sehr klar redet. Noch einmal meine zweite Bemerkung zum Abschluss zu bringen. Es gibt eine göttliche Magie. Gott ist der große, wunderbare Gott, der das Nichts anspricht und aus dem Nichts entsteht das, was er gebietet. Das kann Gott. Macht's mal nach. Stellt euch einmal an ein Grab und ruft Lazarus, Peter, Fritz, Marie, komm heraus, ruft doch mal. Wisst ihr, was geschieht? Gott! Aber als der Jesus rief, Lazarus, komm heraus, war der, der schon im Verwesen begriffen war, Herr, er stinket schon oder er riechet schon. Nach am vierten Tage, drei ersten Tage waren herum, was die drei ersten Tage nach dem Tod bedeuten, will ich jetzt nicht sagen. Das ist ein Kapitel für sich, ein wunderbares Kapitel. Unbekannt, geahnt, erlebt, aber unbekannt. Meine Freunde, Gott gebietet und es geschieht. Er ist also im guten Sinn des Wortes der große Magier, der große Zauberkünstler, der wie viel vermag? Der alles vermag. In gutem Sinn. Aber die weiße Magie ist der Gebrauch der Engelkräfte, die uns ja nach außen hin weit überlegen sind. Weit. Viel stärker als wir. Ihr müsst mal die ganze Schrift darauf hin prüfen. Sie tragen Botschaften. Sie zum Beispiel bringen das Gesetz, die 10 Gebote. Du sollst nicht und so weiter. Das Gesetz ist gegeben durch der Engelgeschäfte. Und wer durch das Halten des Gesetzes glaubt, errettet zu werden, wie die meisten Menschen meinen, wenn wir brav sind und halten alle Gebote und da kommen wir in den Himmel. Das ist ja dummes Zeug, sowas kennt die Schrift gar nicht. Erstens können wir nicht brav sein, weil wir nicht brav sind. Wir sind alle böse, sind alle gefallen. Da ist keiner bei uns, du. Auch nicht einer. Auch du nicht und ich nicht. Gott hat uns alle hineinverschlossen, eingeschlossen in die Sünde. Zu dem Zweck, dass er sich aller erbarme. Und das Erbarmen Gottes hebt uns dann aus dem Tod, aus der Sünde, aus der Verdammnis, hinein in einen Zustand, der den Paradieseszustand, der am Anfang war, der Sündlosigkeit und der Schönheit
all das Schweiß und Arbeit und Mühe und Mord und Totschlag und Sünde und Schande, der diesen Zustand, der schon ein schöner war, weit überragt. Und deshalb schließt Gott alle ein unter das Gesetz der Sünde und des Todes, damit er sich alle erbarme, er ihnen ein umso größeres, umso herrlicheres, umso wunderbareres Dasein mit den Gottneuigkeiten und über die kommenden Ewigkeiten hinaus geben kann. In Christo Jesu, unserem Herrn und Haupt, Jesus Christus, Gottes Sohn, Heiland der Welt, Gottlob in Ewigkeit. Das ist das Evangelium in einem Satz. Ich weiß nicht, ob das eine schwer zu verdauen ist, dass das eine schwere Speise ist, noch ein, der nicht jedem mundet. Ich weiß das. Aber man muss das einmal so sagen, weil das so ist. Diese Engel haben das Gesetz gegeben. Und wenn jemand, und wenn es ein Engel vom Himmel wäre, das also ein Gesetzesengel, euch etwas anderes verkündigte als ich, schreibt Paulus, wer sei verflucht, der sei hinweggeschleudert, ist vielleicht das etwas richtiger und humaner übersetzt. Meine Freunde, diese Engel, die haben nun allerhand Botschaft. Und in den Dienst der weißen Engel, da lässt Gott bis zu gewissem Grade auch infiltriert werden. Das heißt, hineingeleitet werden die Funktionen des Satans, der sich verkleidet als ein Engel des Lichts und doch ist ein brüllender Wolf, der zusieht, wo er zerreißen, zerstören, fressen und vernichten kann. Der Satan geht umher wie ein brüllender Löwe, verkleidet als Engel des Lichtes, um sein Werk zu tun. Und so ist auch in den scheinbar frömmsten und geordnetsten Dingen der Völker und ihrer Regierung und der Menschen, in den scheinbar geordneten Linien, ist der Feind tätig, verkleidet als Engel des Lichts. Gesund sprechen. Kann man das? Wenn man zu einer, zu irgendeiner Frau geht und die macht dann allerlei Hokuspokus, werden davon Menschen gesund? Bitte, werden Menschen gesund davon? Ja! Ja! Aber das wirkt sich böse aus. Und wenn die dann wirklich zum Glauben kommen, ich habe das erlebt, meiner Seelsorge, und treue Menschen auch unter euch haben das erlebt, wenn die sich dann lossagen von dieser Sünde, dann sind sie wieder krank. Und dann heilt sie der Herr. Das sind Dinge. Bitte, wo wird denn das verkündigt? In der Schrift. In der Schrift. In Gottes Wort. Also diese Engel des Lichtes sind eine verführerische Angelegenheit. Wir kommen nachher drauf. Und dort haben sie auch gute, positive Dienste. Zum Beispiel, die Kinder, die noch nicht eine Entscheidung gegen Christus getroffen haben, also von 5 Jahren, 7, 11, 12, 14, 15 Jahren, 16 Jahren, so weiter, vielleicht sogar 18 oder 19 Jahren. Ich war 19 Jahre alt, Idealist, durch und durch, und wollte das Gute. Ich will ein Kämpfer sein, im Heer des Lichtes, habe ich geschrieben. Da habe ich 16 Jahre Mitarbeiter einer Zeitung und habe da allerlei geschrieben. Da habe ich mich nicht für Gott entschieden. Ich habe nämlich gar nicht gewusst, ob es einen Gott gibt. Habe ich nicht gewusst. Und mein erstes Gebet lautete, oh Gott, ich weiß nicht, ob du lebst, aber wenn du lebst, dann will ich mich auf deine Seite stellen. Das war mein erstes Gebet. Da war ich schon Soldat. Das war im Ersten Weltkrieg. Meine Freunde, sowas muss man einmal durchgemacht haben. Ich habe deshalb gesagt, von 5 Jahren ab, weil ich Menschen kenne, persönlich kenne, die mit 5 Jahren zum Glauben kamen, niedergekniet sind und ihr Herz Jesus gaben durch die Gebete ihrer Eltern und sind heute alt, zwischen 40 und 50. Ein paar Freundinnen meiner Töchter, die haben eine Entscheidung für Christus gefällt und sind noch heute im lebendigen Glauben. Es gibt aber welche, die sind 60, 70 Jahre und haben keine Entscheidung für Christus gefällt. Aber, jetzt hört, die haben auch keine Entscheidung gegen Christus gefällt. Deshalb gelten beide Worte. Wer nicht für mich ist, ist wider mich. Das gilt in seiner ganzen Schärfe, in seiner starken Prägnanz. Und das andere Wort, wer nicht wider euch ist, der ist für euch. Das kann man auch so deuten, wer nicht wider Gott und wider Christus ist, wer ihn nicht ablehnt und bekämpft, der ist für ihn. Und solcher Leute gibt es mehr, als ihr ahnt. Die laufen darum, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Die verfluchen nicht Gott und Christus. Natürlich gibt es Leute, die verfluchen Gott und Christus. Und das ist uns volles Werfen seine Seile. Natürlich, die werden nicht teilhaben am tausendjährigen Reich, das kommt. Die gegen Gott sich entschlossen haben. Die letzte Rolle des Geistes begangen haben. Solche gibt es. Aber die Zahl derer, die bewusst die Lästerung des Geistes begangen haben, ist verhältnismäßig klein. Habe ich früher auch nicht gewusst. Ich habe früher gemeint, also die Gläubigen sind, die kommen in den Himmel. Das sind so etwa, nach den letzten Schätzungen der letzten 30, 40 Jahre, so etwa 1,5 bis 2% der Menschheit, die sind gläubig. Ich sage nicht, die sind religiös, die gehören einer Kirche an. Die sind gläubig, Gotteskinder. Überall trifft man die. Und die anderen 98, die sind hoffnungslos verloren, mit denen ist nichts mehr zu machen. Das gibt Brennmaterial für die Hölle. Habe ich früher gemeint, weil das so gepredigt wird. Meine Freunde, die Zahl der Menschen, zum Beispiel, die unter besonderem Engelsschutz stehen, das sind besonders Kinder, sind aber auch Heilige und Gläubige, ist unerhört groß. Und es gibt Tausende von beglaubigten Berichten, ganze Bücher darüber sind geschrieben worden. In Witten an der Ruhr, im Verlag der Freien Gemeinde, ist ein wunderbares Buch über Engelsdienste geschrieben worden. Müsst ihr mal lesen, das sind Tatsachen. Geprüfte und erlebte Tatsachen. Müsst ihr mal lesen, da staunt ihr. Ja, wenn zum Beispiel der Herr Jesus sagt, diese Kindlein weisen die nicht ab. Das waren zum Teil kleine Kindlein, Babys, die er auf den Arm nahm, das waren zum Teil größere Kinder. Denn ihre Engel sehen alle Zeit das Angesicht des Vaters. Das steht doch in der Bibel. Das ist doch das Wort. Wir können doch nicht sagen, das verstehe ich nicht. Und deshalb schmeiß ich den Papier ab. Das geht doch nicht, meine Freunde. Und so ist es auch mit den Engeln, die entweder Dienste tun in der Liturgie, liturgische Engel, oder diakonische Engel. Diakonos heißt wörtlich durch den Staub. Das sind äußere Dienste. Und sie sind allesamt, alle Engel, sind entweder Liturgen, das steht in Hebräer 1,14, könnt ihr nachlesen, entweder Liturgen oder Diakone. Das heißt, sie tun Dienste der Anbetung Gottes in den oberen Welten. Und bis zu gewissem Grade auch hinunter bis in die Tiefen der Finsternisse. Oder sie sind Diakone. Wenn zum Beispiel ein kleines Kind im sechsten Stockwerk oben spielt am Fenster und ein Dämon zerrt das Kind herunter, dass es sechs Stockwerke herunterfällt auf einen gepflasterten Hof, kann das noch leben? Ja. Natürlich. Weil die Engel ihre Dienste tun. Und das, man liest immer wieder in Tageszeitungen, immer wieder, dass Kinder von hohen Gebäuden runterfallen. Und zwar nicht auf den Heuhaufen oder auf den Misthaufen, sondern auf den gepflasterten Hof. Und stehen auf und lachen und machen sich frei von Staub und haben noch nicht mal eine Prellung oder eine Schürfung. Weil die Engel diese Dienste tun. Sie sind allesamt die türkische und diakonische Geister. Oh, da geht uns ein Blick auf. Da überkommt uns ein Staunen, wie die Welt funktioniert. Wir sehen ja nur, der Mensch, der unerredete Mensch, sieht, was vor Augen ist. Aber der Mensch geöffneten Auges, der den Heiligen Geist in sich wohnen hat, der sein Leben Jesus gegeben hat und es ihm täglich und nächtlich neu wiedergibt, der sich reinigt von jeder erkannten Sünde, der durch Beichte und Buße und Lossagen und Losgesagt und Losgesprochen werden, wie neu wachsen darf, wie die ganze Freiheit und Glückseligkeit Gottes. Der weiß, wie es steht in den Weltenall, wie die ganze Schöpfung, wie das funktioniert. Und das ist ohne die Engel und ohne die Dämonen, und ohne die betrügerischen Geister gar nicht zu verstehen. Viele Dinge kann man gar nicht verstehen. Dass Kinder zum Beispiel von treuen Eltern aus gutem Hause, ich rede eben von Erfahrungen, und könnte euch da viele, viele, viele Geschichten erzählen. Die Zeit ist mir zu schade, deshalb tue ich das nicht.
dass solche Kinder durchbrennen und weggehen, fortlaufen und sich einer Bande anschließen. Ich habe von solchen Briefen Kenntnis genommen und dann geschrieben haben nach ein paar Monaten, das ist ja schrecklich, wenn ich das gewusst hätte. Ich wollte die Freiheit, meine Eltern waren mir zu eng, ja, Andacht halten und beten und ich will frei sein und tun, was meine Triebe und meine Lüste verlangen, was mein Körper wünscht und so weiter. Und nun bin ich hierher und das ist ja grauenhaft. Das ist ja, aber ich will das gar nicht sagen. Das ist zu grässlich, was sie schrieben. Aber die wagen es nicht, das zu brennen. Aus Angst, die schlagen mich tot. Meine Freunde, die Welt, wie sie jetzt ist, der Kosmos in seinem jetzigen Zustand, der von Augen des fleischlichsten Hochmut des Lebens durchdrängt und gesättigt ist, ist in einem gefährlicheren Zustand, als wir ahnen, und geht einem unaufhaltsamen Gericht entgegen. Das müssen wir wissen, das müssen wir sehen. Ohne diesen Blick können wir gar keine Entscheidungen treffen in den jeweiligen Situationen unseres Lebens. Ja, ich sagte noch einmal, diese Engel, die freuen sich zum Beispiel und gelüsten in die Dinge hineinzuschauen, die uns von Gott geoffenbart worden sind. Diese Engel, die merken, dass wir, die wir glauben, du und ich, etwas in uns tragen, was sie nicht haben. Das steht geschrieben im ersten Petrusbrief. Ich will euch viele Stellen vorlesen, ich kann das nicht, weil ich noch viele Wahrheiten zu sagen habe. Sie haben Dienste, sie haben Gerichtsaufgaben, sie haben Aufgaben der Bewahrung, uns zu schützen. Und diese Engel wollen uns scheiden, nicht vom Guten, sondern von der Liebe Gottes, die wo ist, die in Christo Jesu ist. Das sind Mächte und Engel, die das wollen. Ich lese euch das vor, obgleich ihr das schon 100-mal gehört und gelesen habt. Römer 8, 38 heißt es, ich bin gewiss, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, das ist die Hölle und ihre Bewohner und ihre Regenten, Vermögen, das heißt das Vermögen haben, uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unser Herrn. Sie wollen uns also von der Liebe Gottes scheiden. Auch die Lichtsengel. Und wollen uns dazu verführen, fromm zu werden. Aus eigener Anstrengung das Heil uns zu schaffen und zu erwerben. Wer dahin gekommen ist, der ist auf einem erstarrten, gefährlichen Wege und Zustand. Das ist der Weg aller religiösen Organisationen. Auch das Heidentum, die wollen nichts Böses, die wollen was Gutes, die wollen was Schönes. Fragt die Revolutionäre, fragt die edlen Kommunisten, was die wollen. Die wollen Gerechtigkeit auf der Erde. Ist das denn was Schlechtes? Ja. Aber aus eigener Kraft, mit ihren Kräften, mit ihren umstürzlerischen Kräften, wollen sie Gerechtigkeit und eine neue Gesellschaftsordnung schaffen. Die wollen nichts Böses. Sagt das ihnen ja nicht nach. Die werden sich schwer dagegen opponieren. Die haben hier verrückten Mordgedanken und Anschläge. Haben die mehr Energien und mehr Zeit und Kraft und Geld, als sie Gläubigen für ihren angeblich großen Gott und Heiland. Die Rechts- und Linksfanatiker. Das müssen wir einmal einsehen, dass wir in dieser Welt uns selbst nicht zerreißen. Dieses Durcheinanderwirken der Engelskräfte, das ist eine wunderbare Welt. Eine staunenswerte Welt, dass man sich wundert. Eine schreckliche Welt. Wo die Lichtswelt hereinragt in die irdischen Welt, erfindet das, der Mensch empfindet das als furchtbar und schrecklich. Da war einer auf der Flucht, hat geschlafen, als Kopfkissen einen Stein, und da war eine Leiter vom Himmel, und da sind die Engel Gottes auf und nieder gestiegen. Und als der das erlebte, erwachte, träumte, gewusst wurde, da sagte er, wie schrecklich ist doch dieser Ort. Jedes Hereinragen göttlicher Kräfte empfindet der Mensch, das ist etwas Schreckliches. Da wird der Mensch blind und fällt vom Pferd und liegt am Boden und schreit, Herr, wer bist du? Von wem bin ich? Jawohl, von dem Apostel Paulus, und was ist ihm erschienen? Das höchste Licht, der höchste Glanz, Jesu. Paulus, Paulus, warum verfolgst du mich? Ich suche dich, ich hab dich ja so lieb und will aus dir einen Boden machen, par excellence, wie nie einer gewesen ist. Aber der Mensch, ich sag's zum dritten Male, empfindet das Hereinragen der Welt des Lichtes natürlich noch viel mehr der Welt der Finsternis. Aber ich rede mal von der Welt des Lichtes, also das Höchstbares. Aber wenn gar die Finsternismächte erscheinen, das ist dann umso schrecklicher und furchtbarer, wie viel Schreie auf Totenbetten. Macht einmal unsere Schwestern, unsere Diakonissen, da sind vorhin noch eine ganze Reihe gekommen, was die erlebt haben schon an Sterbebetten. Wie viel Wunderbares bei Gläubigen. Und wie viel Schreckliches und Schreien und Toben bei Ungläubigen. Meine Freunde, wir müssen einmal einen Ein- und Durchblick haben durch die Engel- und Geisterwelt. Ich komme jetzt zu meinem letzten Teil über diese starke Engel- und Geisterwelt. Ich sagte, ein kleiner Dämon, weiß wer, als unsere Wissenschaft. Zum Beispiel, ich rede jetzt aus lauter Erlebnissen und Erfahrungen, zum Teil an meiner eigenen Person, an meinem eigenen Herzen, rede ich jetzt, wo ich durch eine Hexe, eine alte Frau, eine Blutsverschreibung hatte, das musste ich auf dem Herzen tragen, ich habe das gar nicht verstanden. Da ist ein junger, 19-jähriger Junge, ein Kind noch, und ging in den Ersten Weltkrieg hinaus. Ja. Und wurde dann bald Offizier und habe keine Ahnung gehabt, was Selbstbefriedigung ist. Habe ich keine Ahnung gehabt, wusste ich gar nicht. Das wissen heute die 12-Jährigen. Und das sorgt der Teufel dafür, dass dieses Aufklärricht, wenn man nicht sagen Aufklärung, sexuelle Aufklärung, das Aufklärricht, das ist also übel, was das bewirkt in den Herzen der Jugendlichen, der Kinder. Wie viel Ekel, wie viel Grauen, wie viel Furcht, wie viel Zerreißen aller Herzen, Lebens- und Jugendfreude. Ja. Ach, ich weiß, wie das ist, ich habe es am eigenen Leib erlebt. Ich war noch mit 19 Jahren, mit 20, mit 21 Jahren, war ich noch ein dummes Kind. Und bin Gott so dankbar dafür, obwohl ich gar keine gläubigen Eltern hatte. Ja. Und gar nicht wusste, ob es einen Gott gibt oder nicht. Wusste ich nicht. Meine Freunde, das Weltbild oder die Welt so wie sie ist viel verworrener, viel stärker bezogen, durchsetzt, viel variantenreicher als wir ahnen. Aber Gottes Wort gibt uns Lösung über alle Fragen. Es gibt kein Problem, das nicht in Gottes Wort gelöst ist. Nun zu meinem letzten Punkt. Der Christus Gottes ist erhöht über alle Fürstentümer, über alle Gewalten. Ich sage absichtlich der Christus Gottes. Ich habe vorhin schon einmal erklärt, definiert, nennt man das, was das ist. Der Christus Gottes ist erstens das Haupt, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Zweitens, sein Körper. Und dieser Körper ist erstens zusammengesetzt aus einer Auswahl aus Heiden und Nationen. Dazu gehört ihr. Dazu gehört jeder von euch, der sein Leben bewusst dem Herrn gegeben hat und immer wieder gibt. Bei Tag und Nacht. Wenn er wach wird, Herr Jesus, ich gehöre dir. Ich bin dein Eigen. Dass das durchbricht in einem Jubelgesang. Dann kann er auch wieder einschlafen. Ha. Ich weiß, woher Schlaflosigkeit kommt, aber ich will davon nicht reden. Gott hat mich in seiner Gnade so allerlei durchleiden und durchlieben lassen. Wurden uns Seligkeiten gegeben, die über alle sind. Herrlichkeiten erleben lassen. 1200 in einer Nachversammlung, die ihr Leben dem Herrn geben wollen. Und solche Seligkeiten. Und Depressionen, verfolgt und missverstanden werden von falschen Brüdern und von dem Hass der Welt. Ich bin dankbar, dass ich etwas von der Spannung der Kraft und Herrlichkeit Gottes nach beiden Seiten erlebt und erfahren habe und hoffe, alle lieben und alle segnen kann. Das ist etwas. Das ist etwas Großartiges. Ich stünde nicht hier. Gott ist mein Zeuge. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht. Wenn das nicht so wäre. Und dahin will Gott uns führen. Und deshalb brauchst du dein Leid. Du brauchst deine Enttäuschungen in deiner Ehe, in deiner Familie, in deinem Beruf. Das brauchst du alles. Das ist notwendig. Denn denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Auch die Irrwege, auch die Abwege, auch die Torheiten, auch die Sünden, alles. Und wenn du Buße getan hast, dann wandelt Gott all das in Glanz und Licht, in Schönheit, Reinheit und Herrlichkeit. Deshalb, verkündigen wir Jesus Christus, den gekreuzigten, auferstandenen, wiederkommenden Herrn. Und deshalb rufe ich euch zu, gebt dem Herrn so bald als möglich, spätestens jetzt in diesem Augenblick, euer Leben ganz und sagt, Herr, wenn das so ist, wenn diese Welt so durchdrängt ist, so gewaltig und groß, wenn wir vor so vielen Katastrophen stehen, Herr, gib dich mir ganz, jetzt mein Herz, ich gebe dir's. Mach mich voll von dir und entleere mich von allem anderen. Und dieses Gebet erhört Gott. Aber du musst ihm auch alles geben. All deine letzten geheimsten Sünden. Und bete immer wieder, Herr, vergib mir auch die verborgenen Fehler. Der Mann, der einmal den Herrn Jesus vertreten wird, auf dem Thron in Jerusalem, im tausendjährigen Reich, als König, der Mann, das war ein Ehebrecher und Mörder. Und er hieß David. Was bin ich so froh, dass der David ein Stellvertreter Jesu wurde. Da hast du Aussicht und ich auch im kleineren Maße einer zu werden. Mit den Kräften des Herrn ausgestattet zum künftigen Dienst an der kommenden Welt. Ja, der Christus ist erhöht über alle Wesen und Gewalten, die es gibt. Ich lese, ach, ich wüsste so viele Worte sagen, aber ich lese ein Wort euch vor. Könnt ihr euch auswendig sagen, aber ich lese es vor, damit ihr seht, es steht geschrieben. Das steht in Kolosser 1 und lautet, Kolosser 1, da heißt es, Kolosser 2, entschuldigt, Kolosser 2, im 10. Vers, ihr seid, ihr Kolosser, und damit meint er auch, ihr Münchner, ihr seid zur Vervollständigung, zur Erfüllung des Christus hinzugekommen, dass der ganze Christus entsteht. So heißt das Wort Pleroma aus dem Urtext. Ihr seid zur Vervollständigung oder zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt ist jedes Fürstentums und jeder Gewalt. Die gesamte unsichtbare Welt wird einmal eingeteilt in zwei Gruppen. Das ist hier Fürstentümer und Gewalten, die da Drogen, Traumwacht halten. Oder in drei Gruppen. Oder auch in fünf Gruppen. Oder sieben Gruppen. Je nachdem, von welcher Seite man aus sie betrachtet. Die Menschheit ist ja auch eingeteilt. Wie viele Arten von Menschen gibt es? Männer und Frauen, nicht wahr? Das sind zwei. Also man kann auch die Menschheit einteilen in Raucher und Nichtraucher, nicht wahr? Steht ja außer angeschrieben. Raucher, Nichtraucher. Man kann sie auch einteilen in Vollakademiker und ungebildete Menschen, nicht wahr? Machen es auch manche, ja. Gott teilt sie anders ein. Er teilt sie ein in solche, die da glauben, die seinem Sohn sich geweiht haben, die Jesus ergriffen haben, die den ganzen Reichtum der Herrlichkeit seiner Liebe und Barmherzigkeit erfasst haben. Und solche, die sich bewusst von ihm distanzieren, die ihn ablehnen, so teilt er ein. Kinder Gottes und Kinder des Teufels, so teilt Gott sie ein. Aber glücklich ist Gott dabei nicht. Denn Gott will sein und wird sein. Alles in einigen Formen. So Prachtexemplare wie wir, die sich beim Hören Luther hierher setzen und hören dazu. Gott will sein alles in allem, meine Freunde. Und deshalb ist der Christus, dieser Christus, wozu wir gehören dürfen, wir sind sein Körper, hoch erhöht über alle Mächte und über alle Gewalten. Und diese Stellung ist jetzt das gegenwärtige Verhältnis. Aber ich will zu Ende kommen, damit ihr alle da bleiben könnt bis zum Schluss, bis zum Schlussgebet durch unseren teuren Bruder Schad. Ich sage also, der Christus ist erhöht über alle Christen, über alle Gewalten. Ihr seid vollendet in ihm, der das Haupt ist über jedes Fürstentum und jede Gewalt. Der Jesus ist unser Haupt. Aber wir mit ihm sind das Haupt über jede Gewalt und jedes Fürstentum, das heißt über die gesamte Engel- und Geisterwelt sind wir. Wenn ihr das glaubt, und es käme ein Dämon an euer Bett, oder der Teufel selbst, ich weiß, was ich sage, ich bin vorsichtig, dann dürft ihr sagen, mein Jesu, weich, ich gehöre dem Herrn Jesus, und der ist für mich gestorben und auferstanden, und du hast kein Recht über mich, wenn du so sprichst. Oder wie es der Dichter sagt, weicht ihr trauer Geister, denn mein Freudenmeister, Jesus, tritt herein. Das ist etwas. Das ist Glauben. Und das kann schon ein Kindlein im Glauben, das 2, 3 Wochen oder Monate gläubig ist, erleben und erfahren. Ich habe solche Beispiele in meiner Seelsorge erlebt. Und andere, die 50 Jahre bekehrt sind, haben nicht den Mut, diese finsteren Mächte abzuweisen, ihnen zu gebieten im Namen Jesu. Obwohl es geschrieben steht, wir sind erhöht und wir haben Vollmacht im Glauben. Und ja, können jetzt schon körperlich herrschen, aber nicht in Deutschland oder Europa oder auf der Erde oder in diesem Milchstraßensystem. Oh nein, wir können königlich herrschen über die Sünde. Wir müssen nicht mehr sündigen, lügen, stehlen, betrügen, Ehebrecher sein, Mörder. Wer ist ein Mörder? Wer seinen Bruder hasst, das ist ein Totschläger. Meine Lieben, brauchen wir nicht mehr. In Christo Jesu, Herr, du hast mich erlöst. Du hast mich erlöst. Als du riefst, es ist vollbracht, hast du auch an mich gedacht. Ergreift das doch und werdet doch froh und freut euch. Wir sind umgeben, ich lese, von Finsternis und Lichtsengel. Beide dienen bewusst und unbewusst den Herrn. Die Finsternisengel unbewusst, die Lichtsengel, ohne dass sie es wissen, dass sie irren. Und darum sind wir jetzt schon zur Fülle gebracht in ihm und warten auf den wiederkommenden Herrn. Und er wird in dem Augenblick, wo wir ihn sehen, wie er ist, werden wir ihm gleich sein, weil wir ihn sehen, wie er ist. Und auf diesen Augenblick, meine Brüder und Schwestern, stellt euch ein, gebt alles dran, gebt euch eure Sünden, eure Sorgen, euer eigenes trotziges, hochmütiges, neidisches, geiziges, verleumderisches Ich, gebt's hin, werft's weg, er hat alles bezahlt, er hat alles getan. Und lasst euch reinfüllen von dem lebendigen Heiland der Welt. Er liebt euch unaussprechlich. Er streckt euch jetzt seine Hände entgegen und sagt, komm, komm, gib mir dein Leben, deine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich mache alles gut, ich mache alles neu, ich mache alles heilig. So ruft er uns zu. Komme zu Jesus. Komme nach Hause. Halleluja. Amen. Nun Schaf, kurz Schaf, der älteste Sohn von dem euch auch bekannten Bruder Missionar Robert Schaf, ein Freund von mir, der wird jetzt mit euch beten.
Christus, hab du Dank für dieses Beisammensein. Hab Dank, dass du uns deinen Blick hast tun lassen, in deine Liebe, in deine Größe, in deine Unendlichkeit. Hab Dank, dass es uns noch so gut geht. Werde du denen, großer Jesus, die hier sind und ihr Leben dir noch nicht geweiht haben, und wir, die es getan haben, lass uns bewusst sein, dass wir Königskinder sind, auch wenn wir noch auf dieser Erde wandeln müssen. Lass uns bewusst werden, dass du einen vollkommenen Sieg errungen hast, Herr. Und wenn wir im Kampf dieses Lebens stehen, dann lass uns auch bewusst sein, dass wir nicht mit Fleisch und Blut kämpfen, sondern mit diesen Fürsten, von denen wir gehört haben. Lass unseren Blick ausgerichtet sein, nur auf dich. Gib uns die Gnade, dass alles, was uns die Welt bietet, Dreck ist, dass wir es als Dreck erachten können. Und dir entgegeneilen dem wiederkommenden Herrn. Gib uns die Gnade und hab Dank, dass wir wissen dürfen, du kommst bald wieder, Jesus Christus. Gelobt und gepriesen seist du dafür. Geh mit uns, behüt und bewahr uns. Segne überall, wo dein Wort verkündigt wird. Und komme du bald, Herr Jesus. Amen.
Amen.